Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Es ist kaum zu überhören, wir sind heute nicht in Deutschland, sondern in Prashanthi Nilayam. Dort haben wir uns mit Rainer Kleschen aus Berchtesgaden getroffen. Und wir legen auch diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Geliebter Swami, wir dürfen dich so vertraut ansprechen. Bhagavan Sri Satya Sai Baba, der du bist Satya Sai Baba, Sri Bhagavan Prema Ahimsa, Prashanti Dharma. Geliebter Swami, wir sehen in dir und grüßen in dir nicht nur unseren göttlichen Vater, wie auch unsere göttliche Mutter, sondern auch unseren göttlichen Führer, der uns auf dem Pfad göttlicher Wahrheit führt. Wir grüßen in dir den großen Gott, der einst als Rama mit seiner Gemahlin Sita und als Krishna mit seiner Gefährtin Radha inkarnierte. Und wir grüßen in dir die Dreifaltigkeit Gottes, Gott Brahma, Gott Vishnu, Gott Shiva, der das heilige Wasser des Ganges trägt. Und wir grüßen in dir den Avatar des dunklen Yuga-Zeitalters, der seinen ihn liebenden Verehrern persönlich erscheint. Aber täglich machen wir erneut die Erfahrung, dass du uns mit göttlicher, mit liebender und ewiger Freude beschenkst. Om.
Sei Ram, lieber Rainer, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, über deinen Weg zu Sai Baba zu sprechen. Vorher muss ich noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Du bist hier Heilpraktiker und als ich dich in deinen Praxisräumen damals in Hamburg besucht habe, hattest du das gleiche T-Shirt wie heute an, nämlich ein weißes, eingedruckt, die Buchstaben Om Sri Sai Ram. Ich fragte dich damals, was du denn deinen Patienten sagst, wenn sie dich nach der Bedeutung dieser Worte fragen. Lachend antwortetest du damals, ich sage einfach, das heißt grüß Gott.
Ja.
Tja, und damit bleibt ja kaum eine Frage mehr offen. Das passt ja wunderbar, wo du jetzt nach Berchtesgaden umgezogen bist. Ich habe allerdings heute noch einige Fragen an dich. Zuerst natürlich die, wo hast du zum ersten Mal den Namen Sai Baba gehört?
Ja, vielleicht soll ich mal etwas aus der Zeit vor dieser Begegnung mit Swami berichten. Da war ich ein unausgeglichener Mensch und andere hatten mich immer als arrogant bezeichnet. Es sagte mal ein Freund vor 40 Jahren in Hamburg, wo ich aufgewachsen bin und wo ich dann später auch beruflich tätig war, der sagte, wenn man einer Schulklasse den Begriff Arroganz vermitteln wollte, würde man an meinem Hause nicht vorbeikommen. Und dann hatte ich zunächst einmal bei meiner tiefen Sehnsucht nach Führung, damals war es gar nicht unbedingt tiefe Sehnsucht nach göttlicher Führung, sondern es war die Sehnsucht nach einem Meister. Da habe ich mich lange, lange Zeit auf die Suche begeben. Dann war die erste wichtige Begegnung mit Maharishi und das war so der Grundstein, der bei mir gelegt wurde. Aber es war immer noch eine Unzufriedenheit, die mir so sagte, nein, das ist noch nicht das Ziel meiner Reisen. Und dann kam ich in eine Wohnung und da hing ein Bild an der Wand, von dem ich tief angesprochen wurde. Und ich fragte den Gastgeber, wer ist das? Ja, das ist Sri Yukteswar. Ich sage, und wer ist das? Ja, das ist doch der Lehrer von Yogananda. Ja, und wer ist das? Ich wusste von nichts etwas. Und da hatte ich dann diesen schönen Einstieg in die Lehre, in das Denken von Paramahansa Yogananda. Und das ist etwas ganz Kostbares gewesen. Also ich denke überhaupt immer, ich sage immer scherzhaft, wenn man mich mal in die Verbannung schicken sollte und ich dürfte nur ein Buch mitnehmen, es wäre die Autobiografie eines Yogi von Yogananda. Da sind plötzlich für mich Welten zugänglich geworden. Welten, die bei mir eine tiefe Resonanz auslösten. Also es war sofort eine Ansprache tief in mir, dass ich dachte, danach hast du Sehnsucht gehabt. Auch diese wunderschöne gefühlvolle Darstellung, die Sehnsucht nach dem Meister, die dann bei Yogananda gestillt wurde, als er dann seinem Meister auf der Straße so ganz unverhofft begegnete und er sich wie von einem Magneten angezogen fühlte.
Yogananda wurde 1893 in Bengalen geboren und er starb dann 1952 in Los Angeles. Durch seinen Guru Sri Yukteswar wurde er für seine Mission im Westen vorbereitet. Er unternahm ausgedehnte Vortragsreisen durch Nordamerika. Er war ein Vermittler zwischen Ost und West, der auch für Christen ein Gedankengut lehrte, das sie annehmen konnten. Er sprach oft über Jesus und hatte auch diverse Jesus-Visionen. Er sagte einmal, die Sehnsucht wurde nicht erschaffen, damit wir sie auf materielle Dinge richten, sondern damit unser Wunsch nach dem Unendlichen erfüllt wird. Hier ist, wie sollte es auch anders sein, wieder die Parallele zu Swami.
Ja, dann hatten wir eines Tages eine Einladung und ein Ehepaar wollte berichten, so von den Städten, an denen Sri Yukteswar gewirkt hatte. Und sie zeigten dann Fotos. Sie hatten eine Reise dort mit dem Herstellen von Diapositiven gemacht. Und so ganz nebenbei fragten sie dann, und wir waren denn da in Südindien, da in einem Dorf Puttaparthi, bei einem jungen Heiligen von einem, ja wie hieß er noch, richtig, Sai Baba. Und wollt ihr die Bilder sehen? Niemand sagte etwas, die meisten sagten, um Gottes Willen, noch mehr. Und meine innere Stimme sagte so ganz spontan, ja, rief ich in das Publikum hinein. Und ich sah das erste Mal Bilder von Swami. Und das hat mich damals tief berührt, ohne überhaupt zu wissen, was da mal daraus entstehen würde. Und in diesem Kreis war eine uralte Dame und mit der fühlte ich mich sehr verbunden. Wir hatten uns dann hinterher ausgetauscht und sagte, sag mal, was meinst du, dieser Sai Baba, also dieser Frage möchte ich mal nachgehen. Ich sagte, du, genauso denke ich auch. Dann kam der nächste Schritt, plötzlich eine Stufe nach der anderen. Es war alles vorbereitet, wir brauchten es eigentlich nur nachzuvollziehen. Dann war das erste große Zeittreffen und von allen Seiten her kamen die Interessierten und da wurde nur ein Buch zum Kauf angeboten über Sai Baba, nämlich von Samuel Sandweiss, der Heilige und der Psychotherapeut. Das hatten wir damals noch auf Englisch erwerben müssen. Und die Hanna hatte, die inzwischen über 93-jährig hinübergegangene Dame, hatte sich das Buch auch gekauft. Das hatten wir dann also verschlungen. Man ist ja so hungrig. Und ich hatte mir damals, als ich das Buch gelesen hatte, die Autobiografie, habe ich mir jeden Tag nur ein Kapitel gegönnt. Ich wollte mit diesem Buch reifen. Ich wollte eine Wandlung durchmachen. Und so geht es auch mit dem herrlichen Buch von Samuel Sandweiss, das mich tief angesprochen hat, hatte und immer noch anspricht. Ich lese es immer so gern alle 5 Jahre wieder erneut durch und stelle fest, wo ich drüber hinweggelesen hatte, das tangiert mich plötzlich. Liegt wohl auch an mir, dass ich wohl vielleicht da eine Entwicklung durchmachen durfte. Also vor 30 Jahren, als ich zum ersten Mal eben von Swami dann hörte, gab es damals in Deutschland nur das Buch von Samuel Sandweiss und dachte eigentlich ein bisschen wenig. Hätte ich das mal nicht gesagt, denn heute kann ich diese Fülle an Literatur gar nicht mehr bewältigen. Es ist so etwas Beglückendes. So wie in der Natur, wenn ein Baum Früchte abwirft, diese Fülle. Und so ist es auch mit Mitteilungen über Swami, dass jeder so seine schöpferischen Erlebnisse mit anderen teilen möchte. Ja, Samuel Sandweiss, inzwischen durften wir ihn in Deutschland sogar einmal persönlich kennenlernen. Das sind diese alten Herrschaften, die eben schon lange mit Swami verbunden sind und die eine faszinierende Ausstrahlung immer wieder austauschen mit uns. Für mich war das Schöne an diesem Buch, es war kritisch geschrieben. Es war einmal voller Verehrung und dann dennoch auch kritisch geschrieben. Und ich habe dieses Buch unzählige Male gekauft, um immer dann, wenn diese Frage an mich gestellt wurde, sag mal, du erzählst ja etwas über einen Sai Baba, hast du nicht da irgendwas mal zu lesen? Und wenn ich merke, dass jemand mehr so vom männlichen Temperament her kommt, vom Verstand her geprägt ist, dann ist dieses Buch der beste Einstieg. Und wenn jemand vom Herzen her geprägt ist, wie ich es eigentlich sonst auch jetzt viel mehr bin, dann ist es dieses wunderschöne Buch von Phyllis Crystal, Ziel aller Reisen. Und mit diesem Titel drückt Phyllis Crystal, die unerwarteterweise ihren Lebensabend in München verbringt. Inzwischen hoch über 90. Was ist das für ein Lebensweg? In England geboren, aufgewachsen, ging nach Amerika, verheiratet dort. Und als ihr Mann dann schon hinübergegangen war, plötzlich findet sie dann den Weg nach Deutschland, nach München. Für uns Deutsche eine Ehre, dass sie ihren Lebensabend dort verbringen möchte. Ja, dieses Buch von Phyllis Crystal, ein Buch, das ich gern mit in die Verbannung nehme, das ist mir so ans Herz gewachsen, etwas ganz Kostbares. Ich hörte dann plötzlich eines Tages von einer Heilpraktikerkollegin, die sagte, du, eine Frau Annemarie Haas, die gründet einen Studienkreis in Quickborn, das ist, glaube ich, jetzt etwa 17 Jahre her. Hast du nicht Lust, da mal mit hinzukommen? Sag ich, ja, ich würde es schon gerne mal überprüfen. Und das war genau die wichtige Verbindung für mich, aber auch für die anderen. Wenige, es waren eigentlich so 7 bis höchstens 15 Damen und Herren, die sich regelmäßig einmal im Monat trafen. Da habe ich dann meine Gesellenausbildung durchgemacht, kann ich wirklich sagen. Denn ich weiß noch, als ich früher das erste Mal den Gayatri-Mantra hörte. Es wird immer wieder falsch gesagt, das heißt der Mantra und heißt entweder das Gayatri oder der Gayatri-Mantra. Ich sage immer, wenn ein Deutscher sagt, das ist ja was ist das für ein Unsinn, sage ich, das heißt auch bitte der Bahnhof und nicht das Bahnhof. Als ich das erste Mal den Gayatri-Mantra hörte, da habe ich gedacht, das lernst du nie. So was Kompliziertes klingt wunderschön, ich habe immer gern zugehört, das schaffst du nie. Und plötzlich eines Tages war ich denn reif, dass es so den Impuls gab, ach, versuche ich doch mal an die erste Zeile. Und dann stellte ich fest, so nach einer Woche habe ich so einigermaßen kapiert. Und dann gab es plötzlich eine Kassette und da hatte denn Swami den Gayatri-Mantra vorgesungen, unendlich viele Mal. Und das habe ich mir jeden Tag vorgespielt und plötzlich, ja, ich glaube nach 4 Wochen, konnte ich den Gayatri-Mantra und machte dann wunderbare Erfahrungen damit.
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Tasya Vidur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Tasya Vidur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Und dann eines Tages bist du also nach Indien gefahren.
Und dann eines Tages hatte ein Patient von mir gefragt, Sie haben so viel von Sai Baba gehört, da möchte ich jetzt hin. Und da dachte ich, mein Gott, du selbst bist doch gar nicht bei Baba gewesen, das wird Zeit, dass du denn auch mitfährst. Und dann haben wir uns beide verabredet und sind 1993, erst nachdem ich wirklich über viele, viele Jahre erst einmal immer wieder überprüft habe, ist dieser Weg richtig? Kann ich den verantworten? Denn es hat zu manchen scheinbaren Guru gegeben, wo ich merkte, das ist nicht mein Weg, sondern der Guru muss untadelig sein, der muss göttliche Eigenschaften haben. Also ich begleitete diesen Herrn, kam dann 1993 zu Baba und dachte, na, da werde ich natürlich mit offenen Armen empfangen, kriege natürlich ein tolles Zimmer und so weiter. Ich kam also in eine riesige Halle zusammen mit damals 70 Europäern. Eine Halle, einfach nur Zementboden, dann waren da oben viele Strippen, da konnte man dann sein Moskitonetz oben befestigen. Ich war also in meiner Eitelkeit erstmal wieder auf dem Nullpunkt. Heute in der Rückbesinnung muss ich das alles mit einem Schmunzeln betrachten. Ist mir übrigens damals sehr gut bekommen. Diese Ausbildung in dieser Halle, es war eigentlich fantastisch zu erleben, wie auch die anderen sich zusammenreißen mussten, wie man dann seine 2 Quadratmeter richtig umkämpfen musste. Man lernte sich durchzusetzen, liebevoll sich durchzusetzen. Und das Interessante war denn, man hatte mir nach 2 Tagen schon ein wichtiges Amt übertragen, denn abends wurde ja dann dort um 9 Uhr das Licht ausgeschaltet. Und ich weiß, diejenigen, die dieses Amt 2 Tage vorher inne hatten, die machten einfach klack, abends um 21 Uhr das Licht aus. Da habe ich gedacht, man ist ja gar nicht irgendwie darauf vorbereitet, das machst du anders. Ich habe dann gedacht, das wirst du schon mal ankündigen und habe dann um 9:15 gesagt, meine Herren, das sind so schön auf Englisch, im deutschen Englisch, meine Herren, in 15 Minuten wird das Licht ausgeschaltet. Schön bitte vorbereiten. Und dann um 9:10, Gentlemen, 10 minutes, light off. Und dann 5:05, Gentlemen, don't forget, in 5 minutes, light off. Und dann um 9:00 wurde das Licht ausgeschaltet und dann erklang von allen vorbereitet das Ohm. Und dann so aus tiefen Männerkehlen, das war fantastisch, 3-mal das Ohm. Ja, und aus dieser herrlichen Schwingung heraus haben wir uns ins Schlafen gelegt. Aber ich kann sagen, dass ich damals die ersten Nächte überhaupt nicht geschlafen hatte. Da sagte mir Swami so im inneren Zwiegespräch, hier wird nicht geschlafen, hier wird gearbeitet. Also ich habe erstmal mein ganzes Leben überdacht. Und das ist das Schöne. Man kann da plötzlich alles mit Liebe umgeben. Man kann, wenn man jemand anders verletzt hat, nachträglich um Verzeihung bitten. Ich habe es damals nicht besser gewusst. Ich bitte um Entschuldigung. Und wenn jemand anders mich verletzt hatte, dann konnte ich sagen, ich weiß, du hast es damals nicht besser gewusst. Die Sache ist erledigt, es ist verziehen. Und dann kam doch so allmählich der Schlaf zurück und es war ein tiefes Erleben, aber dann merkte ich, ich bekam Fieber und so wie ein Weinglas, das übergelaufen war, ich dachte, das hält sich hier gar nicht länger aus, du musst abreisen. Und dann wurde ich krank und dachte jetzt nichts wie möglich zurück nach Bangalore und weiter nach Hamburg. Das war gar nicht so einfach, da überhaupt einen neuen Flug zu kriegen. Da war gar nichts zu machen. Ich musste in ein Hotel gehen. Und dann sagte die innere Stimme, jetzt ist es doch soweit, du musst einen indischen Arzt in Anspruch nehmen. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr bin ich dann unten zum Empfang gegangen, habe gedacht, ich brauche einen Arzt. Der kam gleich 15 Minuten später, hat mich in sein Auto geladen, mit in seine Praxis genommen und gab mir eine Infusion. Und während diese Infusion lief, taute ich auf. Das war für mich wie eine bewusst wahrgenommene Neugeburt. Und nach einer 3/4 Stunde war ich wie neu geboren und war wieder kerngesund. Und dann ging ich wieder ins Hotel und dachte, ach, jetzt muss ich aber immer noch über eine Woche warten. Jetzt nimmst du dir ein Taxi und lernst Bangalore kennen. Der Taxifahrer fuhr mich zu einer Kirche. Und ich dachte, oh, das ist eine hübsche Kirche und das hier in Bangalore. Geh mal hinein und geh in das Kirchenschiff, betrete die Kirche und in der Mitte des Kirchenschiffes steht ein Klavier. Und da fragt er, ist es Ihnen recht, wenn ich auf dem Instrument einmal spielte? Sie können Klavier spielen? Ich sage, ja, wunderbar. Und der Leiter des Chores ist Professor so und so und der hat seine Ausbildung in Deutschland gemacht, spricht zwar kein Deutsch, aber er hat deutsche Kirchenmusik, Johann Sebastian Bach und so weiter studiert. Der wird sich riesig freuen. Und dann wurde ich ihm vorgestellt und sagte, ja, bitte spielen Sie uns etwas vor. Und die waren so begeistert, you give a concert. Ich sage, nee, aber in 8 Tagen... da reise ich wieder ab. Nein, dann machen wir es in 7 Tagen. Am Tag, bevor Sie wieder abfliegen, da geben Sie ein Konzert. Und dann bin ich jeden Tag etwa eine halbe Stunde in diese Kirche gegangen, habe jeden Tag mich eingespielt und das war faszinierend. Die haben dann per Laufzettel die ganze Gemeinde zusammengerufen. Das war an einem Sonntagabend um 6. Das Publikum war begeistert. Ich sollte also nicht nur da Gnaden von Swami empfangen, sondern eben auch den Indern dort ein Geschenk überreichen.
Bist dann also nach Hause geflogen, aber seid hier jedes Jahr wieder hier in Prachandinilayam.
Ja, seit 1993 fahre ich regelmäßig zu Swami. Oder wenn ich es richtig ausdrücke, darf ich sagen, dass ich jedes Jahr gerufen werde. Und nochmal eine ganz wichtige Erfahrung. Als ich 1993 mit dem Hamburger Bekannten zu Swami fuhr und wir saßen im Flugzeug von Frankfurt nach Bombay, dann hatte der Pilot gleich eine Hiobsbotschaft und sagte, meine Damen und Herren, muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie innerhalb Indiens nicht weiterfliegen können, die indischen Piloten streiken. Und da hatte ich eine ganz wichtige Erfahrung übernommen von jemand anders. Der sagte, vergiss nicht, jedes Unternehmen, was du auch immer machst, immer unter den Schutz von Ganesha zu stellen. Und damals habe ich gedacht, um Gottes Willen, ein Elefant und so weiter. Also die innere Stimme sagte, mach es, ohne viel nachzudenken. Und stellte fest, irgendwie so im Herzen wurde mir dieser Elefant recht vertraut. Am nächsten Tag, der Bekannte sagte, du, wir brauchen gar nicht zum Flugplatz, es geht nicht weiter. Ich sage, komm, meine innere Stimme sagt, lass uns mal zum Flughafen. Wir gehen zum Flughafen und sehen, dass die Menschenmenge dort drängelte. Jeder wollte, aber es war ja gar kein Flugzeug. Es war ein einziges Flugzeug, ganz draußen auf dem Rollfeld, eine klapprige alte Ilyushin. Und wir beide wurden ausgesucht. Wir durften mitfliegen nach Bangalore. Es war eine so enge, ich bin noch nie in meinem Leben so eng geflogen. Ich musste dann meinen Rucksack auf dem Schoß haben. Ich durfte gar nicht tief durchatmen. Wir haben das Ganze mit einem Schmunzeln hingenommen und kamen tatsächlich auf diesem Wege nach Bangalore. Ja, diese Erfahrung mit Ganesha. Er steht für bestimmte Eigenschaften, für Intelligenz, Erkenntnis, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und bei mir geht das jeden Tag ganz spontan, wenn ich durch das Ganesha-Gate gehe, gehe ich dreimal um den Ganesha-Tempel herum. Vertraue mich ihm an.
Lass es bewegen, Gutes vollbringen,
Du hattest dich also voll Vertrauen der göttlichen Führung überlassen.
Ja, die Erfahrung, geführt zu werden, ist etwas ganz Kostbares. Denn ich darf sagen, seitdem ich nun zu Swami gefunden habe, bin ich nicht ohne Probleme. Auch ich habe meine Aufgaben, meine Probleme, meine Schicksalsschläge. Aber ich habe jetzt diesen inneren Reichtum, diese Gewissheit, dass ich immer an die Hand genommen werde und schöpferisch geführt werde. Und dass man sich nur von dem inneren göttlichen Führer und auch von Ganesha im Herzen an die Hand nehmen lässt und führen lässt. Eine ganz kostbare Erfahrung. Das ist mein Reichtum, den ich habe, diese innere Gewissheit.
Wann hast du dein unerschütterliches Vertrauen zu Baba entwickelt?
Ja, die Frage ist ganz wichtig. Seit wann habe ich ein unerschütterliches Vertrauen zu Baba? Denn das ist nicht von Anfang an so gewesen. Ich hatte immer gedacht, ach Gott, du hast früher schon so manche andere Biografien gehört und gelesen. Und ich habe bei Baba nie etwas Negatives erlebt. Wohl bei den Menschen, die ihn umgeben. Die sind genauso unvollkommen wie ich. Aber er selbst war nie unvollkommen, sondern er war und ist voller Liebe, voller Gerechtigkeit. Er ist immer im Einsatz, das bedeutet, man wird von ihm immer geführt. Und wenn ich hier mal wieder an einem Punkt ankomme, wo ich denke, na, ist ja nicht doch irgendwo eine Anmerkung zu machen, dann liegt es nur an mir, dass ich in mir das entsprechende Prinzip nochmal überdenken sollte. Wenn ich also, sagen wir, meinetwegen über göttliche Allmacht nachdenke, dann soll ich einfach mal sehen, sehe ich etwas richtig. Inzwischen weiß ich, dass dann immer bei mir eine Korrektur anzumerken ist. Und dieses Vertrauen, das ist inzwischen unerschütterlich. Und das ist etwas Schönes. Aber das hat mir niemand überlassen. Das ist dieser tägliche Kampf, die tägliche Arbeit an einem selbst. Und dann ist noch für mich ein Schritt noch weiter. Und den habe ich so seit 5, 6, 7 Jahren geschafft, dass ich in Swami tatsächlich Gott sehen und wahrnehmen darf. Ich werde zum Beispiel dann von Freunden gefragt, sag mal, du strahlst aus, dass es dir gut geht, du bist gesund, du bist harmonisch, dein Lebensweg ohne große schicksalsmäßige Erschütterungen. Was ist dein Geheimnis? Und dann berichte ich zwar in dem Moment von Baba oder gebe dann ein Buch in die Hand, aber auf keinen Fall missioniere ich. Das bringt nichts. Das muss jeder immer selbst entscheiden und selbst gehen dann. Und ich kann heute immer wieder sagen, ich gehöre ja zu denjenigen, die noch kein Interview bei Swami hatten. Und wenn ich ein Interview hätte und Swami würde mich fragen, was möchtest du gern haben? Kette, Ring und so weiter, dann würde ich immer sagen, Swami, bitte nichts, was ich verlieren kann, sondern bitte reinige und veredle mein Herz. Mach mein Herz zu einem Ort der Liebe, der göttlichen Liebe. Und wenn ich hier in Puttaparthi eine liebe deutsche Freundin besuche, dann ist immer so ihre erste Frage schmunzelt, na Rainer, hast du schon ein Interview gehabt? Ich sage, nein. Sagt sie, ich auch nicht. Und dann erzählt sie immer gern wieder eine entzückende kleine kurze Geschichte von einem indischen Geschwisterpaar. Das Mädchen bekam ein Interview nach dem anderen von Swami, wurde also mit Gold überhäuft, der Bruder kein einziges. Und eines Tages, sie wurden immer trauriger, und eines Tages fragte die Schwester Swami, Swami, du überhäufst mich mit Gnaden, ich bekomme ein Interview nach dem anderen und mein Bruder kein einziges. Und Swami hat sie dann unterbrochen und gesagt, du, mit deinem Bruder habe ich was ganz Besonderes vor, wart ab. Und als ich diesen Satz hörte, da war eine ganz tiefe Resonanz bei mir, dass ich mich da angesprochen fühlte und dachte, das ist auch mein Auftrag. Mit mir hat Swami etwas ganz anderes vor, als mit den vielen, die diese Gnade eines Interviews hatten. Heute bin ich mir im Klaren, wenn ich diese Frage heutzutage beantworten sollte, dann formuliere ich das so. Meine Aufgabe ist es, unter Beweis zu stellen, dass man ohne Interview den Weg zu Swami finden kann und dass man genauso sicher sein kann auf diesem göttlichen Weg. Es ist zwar ein Gnadengeschenk, zusätzlich das Interview zu haben, aber Swami sagt es so schön, ich darf es einmal auf Englisch sagen, there are so many people who are longing an interview, but it's much more important to have the interview. Und diese Innenschau, das ist mein Weg. Und seitdem ich diese Innenschau entfaltet habe, ärgere ich mich kaum oder gar nicht mehr, wenn also in einer riesigen Darshan-Halle beim Darshan dann die Inder aufstehen und mir die Sicht nehmen. Ich bleibe sitzen und schließe die Augen und habe Swami dann, und das ist eben dieses schöne Gnadengeschenk, ständig vor meinem dritten Auge. Und ich kann ihm in meinem Herzen begegnen.
Diesen Hinweis, dass wir den Herrn in unserem Herzen finden sollen, finden wir ja auch in der Bhagavad Gita.
Ja, die Bhagavad Gita. Inzwischen mein bevorzugtes heiliges Werk aus dem Hindu-Glauben. Es ist diese wunderschöne Ausgabe von Yogananda, die inzwischen sogar ins Deutsche übersetzt wurde, die Bhagavad Gita mit einem ausführlichen Kommentar. Und dann ist es zusätzlich eine bibliophile Ausgabe, die im deutschen Buchhandel zu erhalten ist. Etwas ganz Kostbares. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, wenn ich eine Strophe gelesen habe und ich werde tief berührt, dass ich dann den Wunsch habe, das auch auf Sanskrit zu lernen. Und da ist so manche Strophe inzwischen bei mir richtig ins Herz gelegt worden. Und ich stelle fest, dass in diesen Strophen Heilkräfte sind. Andere müssen einen Brief bei Swami abgeben. Ich darf sagen, dass ich noch bisher keinen Brief geschrieben habe, sondern ich kann mich ständig mit Swami im Herzen unterhalten und bekomme da meine Antworten. Oder auch täglich in Begegnungen bekomme ich die Antworten. Andere sprechen von Wundern der Materialisation. Bei mir im Leben geschieht ein Wunder nach dem anderen. Das sind nicht so diese Wunder, die man so von einer Sekunde zur anderen lebt, sondern wenn man einen Menschen plötzlich betrachtet und eine Woche später sieht, dann stellt man fest, in dieser einen Woche hat er eine tiefgreifende Umwandlung erfahren. Und wenn ich so an meine Jahre, die ich bewusst von Swami begleitet werde, er sagt immer so schmunzelnd, wenn wir sagen, ja Swami, seit damals bin ich bei dir. Und er soll dann immer wieder antworten, ja, ich bin schon immer bei dir, in dir und um dich herum. Und es liegt also immer wieder an uns, ob wir uns dieser göttlichen Begleitung bewusst sind. Swami ist immer in uns und um uns. Es liegt an uns, ob wir uns dieser Gegenwart bewusst werden. Und dieses Bewusstwerden dieser göttlichen Gegenwart, ja, das ist so, als wenn wir uns dann einen Kachelofen setzen. Wir sind vorher durchgefroren, setzen uns an den Kachelofen und wir spüren diese wohlige Wärme und es geht so ein Schauer durch den Körper und wir merken, das ist die Lösung unseres Problems. Und das ist heute, so wie andere einen Ring von Swami tragen oder ein Amulett, das ist meine wunderschöne, unerschütterliche Sicherheit, von Swami geführt zu werden. Diese Geborgenheit in Gott, bei mir ist es kein Glaube. Glaube ist für mich eine Stufe davor. Glaube für Wahrheiten, was vernünftig ist. Sondern bei mir ist es Gewissheit. Ich weiß. Und in diesem Wissen, in dieser Weisheit, da lebe ich. Und das gibt mir meine Stärke. Das ist mein Reichtum. Von Herz zu Herz kann jeder mit Swami kommunizieren. Und ich kann immer wieder nur sagen, es lohnt sich, kritisch diesen Weg zu gehen. Sich nicht sentimental hinzugeben, sondern immer wieder kritisch zu überprüfen. Denn mit diesem kritischen Hinterfragen, da kann man wachsen. Wir dürfen uns immer wieder auch bewusst werden, dass Baba in der Bhagavad Gita 3 Versprechungen abgegeben hat. In dem ersten Versprechen sagt er, dass immer dann, wenn die Kultur der Menschheit am Boden liegt, dass Gott als Avatar wieder in Erscheinung tritt, um die Menschen an die Hand zu nehmen. Das zweite Versprechen, auf dem Wege des Menschen zu Gott wird er uns immer mit allem versorgen, was wir auf dem Weg zu Gott benötigen. Yoga, Kshemam, Vahamyaham, Ananya, Chinta, Baba. Ich merke, wenn ich dieses auf Sanskrit spreche, dass da Heilkräfte von ausgehen und dass das umgesetzt wird, diese Geborgenheit, ich werde an die Hand genommen, ich werde geführt. Und das dritte Versprechen, wahrlich, ich verspreche dir, dass ich dich liebe und dass du zu mir, zu Gott gelangen wirst. Man manavavi mat bhakto malyaji mam namaskuriyu. Mamme vaishyasi satyam te pratijane priyasime.
Satya dhamma prema nityamai yundina pudami thalli ento pulakarinchu satya dharma prema nityamai yundina pudami thalli ento pulakarinchu విశ్వశాంతి నిచ్చు విశ్వశాంతి నిచ్చు వివిధ సౌఖ్యము హెచ్చు వినుడు భారతీయ వీరసుడ వినుడు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ
Rainer, welche Lehre von Tsai Baba ist denn diejenige, die dich in deinem täglichen Leben begleitet?
Ja, Swami sagt, und da bin ich auch unerschütterlich, der Weg zu Gott ist am einfachsten und am schnellsten, wenn wir ohne Unterbrechung den Namen Gottes im Herzen singen oder auch mit dem Munde singen. Ständig den Namen Gottes im Herzen denken. Ohne dass jemand anderes es groß mitbekommt. Unter Freunden kann man es natürlich auch gemeinsam machen. Das ist eine ganz wichtige Empfindung. Ich habe es manchmal so im Laufe des Tages, dass ich dann doch mal so 1, 2, 3 Stunden dann mich auf jemand anders konzentrieren musste und dann so nach 3 Stunden wieder feststelle, ah, jetzt muss ich erst mal wieder an Swami denken. Und das ist dann so wie ein Saiteninstrument, auf dem man ein Konzert gespielt hat, das ist total verstimmt. Ich muss also jetzt die Saite stimmen und dann ist wieder alles wunderschön und dann klingt jede Melodie wunderbar. Er sagt, das ist der Weg zu Gott im Kali-Yuga. Den Namen Gottes liebevoll denken oder singen. Und das soll jeder selbst entscheiden, ob er Swami sagen möchte, Baba. Für mich ist es immer wichtig, Baba, Babaji, das ist eine Anrede, die auch von manch anderen besetzt ist, von hohen Persönlichkeiten. Deswegen sage ich immer gern für mich, Satya Sai Baba Sri Bhagavan Prema Ahimsa Prashanti Dharma. Das ist ganz exakt Swami mit seinen 5 göttlichen Eigenschaften, die er dann auch in der Stupa, in der großen Säule vor seinem Haus verewigt hat. Es sind immer wieder Liebe, Wahrheit, Prema, Satya, Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, Shanti, der Frieden, oder Prashanti, der große Frieden, und Dharma, die göttliche Ordnung. Das ist ganz eindeutig Swami und dem Sai, dieser Sai-Qualität, zuzuordnen. Allein wenn ich diesen Namen Satya Sai Baba Sri Bhagavan Prema Ahimsa Prashanti Dharma, wenn ich das sage, dann ist es so wie ein innerer Lichtstrahl, auf dem ich geführt werde.
Lieber Rainer, du hast immer Mantren bevorzugt, hattest lange Zeit Probleme mit Bhajans, bis du selbst den ersten empfangen hast.
Ja, eine ganz interessante Erfahrung, die ich mit einem Schmunzeln immer wieder betrachte, dass ich vor vielen, vielen Jahren Swami sagte, Swami, deine Bhajans, um Gottes Willen, so etwas für uns Europäer, so etwas Befremdliches, das werde ich nie lernen. Habe dann also immer schon aus Protest schweigend zugehört, aber habe immer gern in der Bhajan-Halle beim Bhajan-Singen dabei gesessen. Es war eine wunderschöne Atmosphäre, aber ich habe nie mitgesungen. Und eines Tages hatte Swami mir einige Wörter eingegeben, die immer morgens meistens beim Aufwachen mir einfielen. Ich stellte fest, es waren Worte aus der Bhagavad Gita. Und dann plötzlich hatte er mir eine Melodie eingegeben und stellte fest, dass er mir einen Bhajan eingegeben hat. Und zwar hat Swami in diesen Bhajan für mich alle wichtigen göttlichen Aspekte mit hineingegeben. Zwar lautet es so: Jaya Sai Guru Sai, Jaya Sai Guru Sai, Jaya Sai Guru Satya Sai Guru Sai, Guru Sai, Jaya Ram Sita Ram, Radha Krishna Jai Bhagavan, Jaya Brahma Jaya Vishnu Jaya Gangara Hara, Tumaho Bhakto Ke Yuga Avatara Jai Brahmananda Primananda Nityananda Bhagavan, Brahmananda Primananda Nityananda Bhagavan, Jaya Sai Guru Sai, Jaya Sai Guru Sai, Jaya Sai Guru Satya Sai Guru Sai, Jai. Und ich stelle fest, dass ich, wenn ich in Deutschland an einer Bushaltestelle warte, ich muss auf irgendjemanden warten. Früher war ich immer verärgert und dachte, um Gottes Willen, deine kostbare Zeit. Jetzt, ohne dass es jemand mitbekommt, singe ich mental diese Bhajans oder denke allein auch nur die Sprüche. Es bedeutet mir auch viel, immer die deutsche Übersetzung mitzusagen.
Und was nimmst du außer diesen Bhajans aus Prashanti Nilayam mit nach Hause nach Deutschland?
Ja, was nehme ich von Baba immer mit nach Hause? Es sind nicht nur die spirituellen Impulse, es sind auch immer wieder gesundheitliche Impulse. Ich denke nur an die Mudras, die bestimmten Fingerhaltungen, Handhaltungen, Körperhaltungen, die so einfach sind. Da bekommen wir immer wieder etwas in die Hand gegeben, was nichts kostet, was wir aber täglich durchführen können und dann irgendwann unerwartet eine Besserung oder sogar eine Heilung erleben, wenn wir irgendwelche Beschwerden mit durchs Leben gezogen haben. Ich hatte dieses Bild vorhin von dem Kachelofen. Wenn man durchgefroren ist und man kommt an den Kachelofen, man sagt, ach, das tut gut. Und wenn man Swami sieht, auch so wie heute, hatten wir den sogenannten Kardashan, er fuhr an mir vorbei. Und je näher man an ihn herankommt, desto intensiver ist dieses Gefühl, dass plötzlich das vielleicht vorher so ein bisschen versteinerte Herz plötzlich aufgeweicht wird. Und da dürfen wir, glaube ich, ein Goethe-Wort in Erinnerung rufen. Wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nicht erblicken, leg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnte uns Göttliches entzücken? Wir würden das heute als Resonanzgesetz bezeichnen. Nur das kann in uns gerührt werden, wofür eine Entsprechung da ist, eine entsprechende Seite, die zum Schwingen gebracht werden kann. Und ein anderer Gütesatz, der mich immer tief anspricht: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbegreifliche, hier ist's getan. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Mit dieser Erkenntnis kann ich auch sehr gut leben. Ich stelle plötzlich fest, alles Irdische, zum Beispiel, dass ich irdische Eltern habe, ist nur ein Gleichnis dafür, dass ich entsprechend im spirituellen Bereich etwas suchen durfte, nämlich die spirituellen Eltern. Und ich habe beides in Swami gefunden, die göttliche Mutter und den göttlichen Vater und den göttlichen Führer und Meister.
Rainer, was würdest du jungen Menschen, die nichts von Sarbaba wissen, raten, wie sie ihr Leben sinnvoll gestalten sollen?
Ich glaube, wir Menschen haben immer wieder dieses Verlangen, dieses ungestillte Verlangen nach Glückseligkeit, nach Glücksempfinden. Jeder von uns wird die Erfahrung machen, dass Glücksempfinden immer ungerufen kommt. Wir können Glück nicht herbeizwingen, aber eine andere Qualität, für die sind wir verantwortlich, und das ist die Dankbarkeit. Und das Leben ständig in Dankbarkeit zu gestalten, den Tag morgens mit einem Dank zu beginnen, mit Dank auszufüllen und abends mit Dank und Liebe zu beschließen, das ist so wie ein Pflasterstein nach dem anderen. Auf diesem Weg kann es denn plötzlich sein, dass wir ganz unerwartet ein tiefgreifendes Glücksgefühl wahrnehmen. Und zwar, wie sagt er, Ananda, das ist eine der Qualitäten Gottes, und wir haben eigentlich diese Eigenschaft auch in uns. Es liegt nur an uns, dass wir uns so verhalten, dass wir eines Tages wieder ohne Unterbrechung Ananda wahrnehmen können. Ich möchte also eben nicht nur eitel Sonnenschein weitergehen, sondern auch mal wieder sagen, das ist das Allerwichtigste, dass man also nicht nur seine Wundergeschichten mitteilt, sondern es ist ganz wichtig, wir haben also mit dem, was Swami uns in die Hand gibt, etwas in der Hand, was jeder nachvollziehen kann, unabhängig von der Bildung. Und bitte ohne etwas erzwingen zu wollen. Ich sage immer, wenn ich einen Patienten behandle, dann werde ich oft gefragt, ja, und wann hilft das? Ich sage, ich arbeite hier als Handwerker. Gott entscheidet darüber. Wait and see. Warten Sie einfach ab. Gehen Sie mit Geduld ran. Erzwingen Sie nichts. Gehen wir mit der Geduld ran. Wir werden einfach nur tätig im Sinne von Karma, schöpferisch tätig sein, und Gott entscheidet darüber. Und je geduldiger wir werden, das ist so meine Erfahrung, desto schneller sind immer wieder Erfolge da zu beobachten.
Rainer, ich danke dir für dieses offene Gespräch. Danke, dass du Zeit für mich hattest.
Also für mich war das heute eine wunderschöne Möglichkeit. Das ist immer wieder ein Erlebnis von jemand, der schon Jahrzehnte diesen Weg mit Swami an der Hand geht, dann diese Erlebnisse teilen zu dürfen. Das ist etwas Wunderschönes. Diese Haltung hat Phyllis Crystal, die hat Samuel Sandweiss, und die werden immer wieder auch meine deutschen Freunde hier bestätigen. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Swami oft durch die Freunde spricht, dass man da genau die Antwort bekommt auf die Frage, die man schon wochenlang mit sich herumträgt. Und ich wünsche anderen auch, dieses wunderschöne Erlebnis von Gott persönlich geführt zu werden. Und diese Möglichkeit haben wir hier in Indien, wie es so schön heißt: Gott lebt in Indien. Ich möchte es ein bisschen erweitert sagen: Gott lebt in jedem Herzen. Vielen Dank.
Damit geht unsere Sendung für heute wieder zu Ende. Heute waren wir bei Rainer Kleschen zu Gast. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Sendung gefallen hat. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie uns. Wir würden uns über Anregungen und Bemerkungen von Ihnen sehr freuen. Am Mikrofon war heute für Sie Evelyn Seliger.